Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen als Predigttext Apostelgeschichte 16, die Verse 35 bis 40. Apostelgeschichte 16, 35 bis 40. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten: Lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lasst sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten, und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia, und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt: In der Begegnung mit die Gemeinde Jesu, in der Begegnung mit staatlicher Gewalt. Ein neuer Tag beginnt in Philippi und der bringt allerlei Überraschungen. Der Gefängnisaufseher war zum Glauben gekommen und hatte sich taufen lassen, und all die Seinen. Freudig über das Wunder der Liebe Gottes hat er Paulus und Silas dann aus dem Gefängnis herausgeführt in seine Wohnung. Und hier hat er seine Gefangenen, die nun ganz plötzlich seine Brüder geworden waren, reichlich bewirten lassen. Aber je weiter die Nachtstunden voranrückten, muss er sich gefragt haben: Wie soll das bloß alles weitergehen? Was wird wohl aus seinen Gefangenen, nun seinen Mitbrüdern im Herrn? Sein Herz dürfte heftig gepocht haben, als schon früh am Morgen die Liktoren vor seiner Tür standen. Wir müssen jetzt an dieser Stelle noch mal einige Verse im Kapitel zurückgreifen. Auf die Verurteilung von Paulus und Silas waren wir bisher noch nicht näher eingegangen. Dieser Kreis schließt sich jetzt aber, und von daher holen wir das kurz nach. Vers 19 steht: Als aber ihre Herren, nämlich die Herren des Mädchens, dem Paulus den Wahrsagegeist ausgetrieben hatte, als also diese Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn, den sie mit der Wahrsagerei gemacht hatten, dahin war, griffen sie Paulus und schleppten sie auf den Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Der Markt, das ist nochmal die Altstadt von Philippi. Der Markt, das Forum, ist dieser langgezogene Platz. Hinten sehen wir ihn gesäumt von den Säulen. Da spielte sich das öffentliche Leben ab. Aber dieses Forum war bei weitem im römischen Bereich nicht nur der Markt. Es war vor allem das politische, das religiöse und auch das juristische, das rechtliche Zentrum. Hier wurden öffentliche Verhandlungen abgehalten. Und genau hierhin, auf diesen Markt, auf dieses Forum von Philippi, schleppten also die aufgebrachten Besitzer dieses Mädchens den Paulus und den Silas. Die Vorsteher oder Hauptleute, wie sie hier übersetzt werden, waren die ranghöchsten Beamten der Stadt. Lateinisch nannte man sie die Prätoren. Wir könnten heute sagen, das waren ungefähr Bürgermeister. Hier mehrere an der Zahl. Diese Bürgermeister, die waren begleitet jeweils von 6 Liktoren. Das sind diejenigen, die die Elberfelder Übersetzung mit Rutenträger bezeichnet. Dieser Begriff kommt nicht von ungefähr. Da sehen wir, warum die so genannt sind. Das wesentliche Kennzeichen eines Liktors, den wir hier auf dem Bild sehen, das ist dieses Rutenbündel, das er auf seiner linken Schulter trägt. Wie weit das zu dieser... Ja doch, es hatte zum einen praktische und zum anderen eine symbolische Funktion. Praktisch, der Liktor war ein Wächter und zugleich auch Diener dieser obersten römischen Beamten. Die zogen, je nach Rang, unterschiedlich an der Zahl. Ein König hatte 12, die Diktatoren haben sich später 24 genehmigt als Ausdruck ihrer Macht. Diese Hauptleute in Philippi hatten jeder 6, die zogen den Hauptleuten je 6 Mann voraus. Im dichten Volksgedränge konnten die dann auch von ihren Ruten Gebrauch machen, beispielsweise indem sie damit die Menge auseinandertrieben, damit die hohen Herrschaften hinter ihnen ungestreift und bequem vorankamen. Die Ruten konnten aber auch zum sofortigen Strafvollzug der Auspeitschung eingesetzt werden. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann waren die Ruten nicht das Einzige. An der Seite sieht man da noch so ein Ding rausschauen, rechts auf der Schulterhöhe hier, das ist ein Beil. Und dieses Beil trägt der Liktor als Symbol, dass sein Herr, der hinter ihm herkommt, die Vollmacht hat, die Todesstrafe zu verhängen und im Bedarfsfalle auch sofort unverzüglich vollstrecken zu lassen. Das hat natürlich entsprechenden Eindruck auch gemacht. Und genau zu diesen Männern, zwei Hauptleuten mit jeweils 6 solchen Liktoren, waren Paulus und Silas geschleppt und dann auch vor ihnen ganz und gar zu Unrecht beschuldigt worden. Noch galten die Christen als Untergruppe der Juden. Das ist wichtig im Blick auf das Unrecht der Beschuldigung. Und die Juden hatten innerhalb des Römischen Reiches einen Sonderstatus, der ihnen normalerweise ihre Religionsausübung erlaubte. Das wurde zwar immer wieder auch missachtet, auch von den jeweiligen römischen Herren missachtet, aber im Prinzip galt das. Der Vorwurf, dass Paulus und Silas jüdische Sitten verbreiten, konnte deshalb eigentlich kein strafwürdiges Vergehen sein. Es kam ja auch nicht zu einer Verhandlung, vielmehr missbrauchten die Stadtoberen ihr Amt und ihre Macht auf den Druck der angesehenen Bürger und der aufgewiegelten Volksmenge wurden Paulus und Silas kurzerhand ausgepeitscht, und zwar eben von diesen Rutenträgern an Ort und Stelle und dann nicht mit der römischen Peitsche, sondern mit den Ruten, die die sowieso gerade dabei hatten. Allerdings war damit den Stadtoberen nicht nur ein peinlicher, sondern ein äußerst schwerer Fehler unterlaufen, und darauf kommen wir. Das ist jetzt der Hauptpunkt des heutigen Abschnitts. Was war falsch gewesen am Vorgehen der Stadtoberen? Nicht nur, dass sie ohne Urteil vorgegangen waren, sondern ganz besonders, dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht hatten. Dieses Recht stattete seine Inhaber mit einer ganzen Reihe von Vorzügen aus. So durfte er zum Beispiel keinesfalls und niemals geschlagen werden vor Gericht. Außerdem hatte er das Recht auf eine ordentliche Gerichtsverhandlung, um nur einige und die wichtigsten hier relevanten Sonderrechte zu nennen. Und genau da setzt nun unsere Geschichte ein, unser heutiger Bericht. Da kommen die Liktoren, wie viele davon ist nicht gesagt, ins Gefängnis zum Kerkermeister und berichten, die Gefangenen sollen auf Befehl der Stadtoberen freigelassen werden. Kurze Zwischenfrage, woher kam dieser plötzliche Sinneswandel? Haben die Stadtoberen doch plötzlich ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie die beiden haben ohne triftige Gründe auspeitschen und einsperren lassen? Ich vermute eher nicht. So zart beseitet dürfen die kaum gewesen sein. Und wegen diesen beiden Juden, die den Unmut der Stadt erregt hatten, haben die wahrscheinlich kein großes schlechtes Gewissen bekommen. Normalerweise wäre das auch nicht furchtbar schwierig für sie geworden. Und vom römischen Bürgerrecht wussten sie ja noch nichts, das die beiden hatten. Einige Handschriften sagen, das Erdbeben habe die Sinnesänderung bei den Stadtoberen hervorgerufen, und das leuchtet ein. Denn selbstverständlich war das Erdbeben in ganz Philippi zu spüren und sicherlich nicht zu knapp. Und gewiss hatte sich zumindest der äußere Vorgang dessen, was im Gefängnis geschehen war, auch längst bis zu den Stadtoberen durchgesprochen. Wir können uns vorstellen, dass sofort nach dem Erdbeben ein Bote zu den Stadtoberen noch mitten in der Nacht gerannt ist, geschickt wurde, um von dem, was da passiert ist, zu berichten. Die ließen sich in der Regel sehr unvermittelt und unmittelbar auf dem Laufenden halten. Und dass eben trotz freien Ausgangs alle Türen standen sperrangelweit offen, alle Ketten waren abgefallen, alle Gefangenen dageblieben waren, Das muss auch das Staunen der Stadtoberen hervorgerufen haben. Die hatten sehr wohl begriffen, dass da etwas Besonderes vorgefallen war. Aber sie waren vom Geist Gottes noch nicht angesprochen und sie kamen deshalb trotz dieser Wunder, trotz des Eingreifens Gottes nicht zum Glauben. Sie wollten nur die beiden Fremden so schnell wie möglich und so unauffällig wie möglich loswerden, bevor noch weitere sonderbare Dinge in Philippi geschehen würden. Mit dieser Nachricht also stehen die Liktoren vor dem Kerkermeister. Der überbringt die an sich ja durchaus erfreuliche Nachricht an Paulus und Silas und war dann wohl ziemlich sicher überrascht. Denn Paulus lässt sich von ihm, das müssen wir auch, wenn es nicht ausdrücklich gesagt ist, aus dem Zusammenhang schließen, von ihm zu den Liktoren bringen. Denn es heißt, Paulus aber sprach zu ihnen. Jetzt spricht er nicht mehr nur zu dem Kerkermeister, sondern auch zu den Liktoren, den Gesandten der Stadtoberen. Und sprach zu ihnen, Vers 37, und jetzt, liebe Geschwister, schlägt jedes seiner Worte ein wie ein Hammer. Geschunden haben sie uns, öffentlich, ohne Urteil, römische Bürger. Vier Aussagen in diesem Satz, die mit Wucht auf die Ohren der Lektoren niederdonnern. Geschunden, alles bekommt natürlich sein Gewicht durch die letzte Feststellung, hätten sie mit römischen Bürgern nicht machen dürfen, niemals. Öffentlich, Demütigung, ohne Urteil. Geht beim römischen Bürger auch überhaupt nicht. Offensichtlich hatte auch Silas das römische Bürgerrecht, denn Paulus sagt, wir, nicht ich. Die Liktoren dürften heftig zusammengefahren sein. Hier war das Recht römischer Bürger mehrfach auf schlimmste Weise verletzt worden. Oh weia, wenn das mal nicht ins Auge ging. Das römische Bürgerrecht, wir haben da heute vielleicht nicht mehr ganz so viel Verständnis, das hat seine Bürger, weil normalerweise, auch wenn Rom insgesamt ein Rechtsstaat war, durchaus im Prinzip, das dürfen wir bei aller Brutalität und Tyrannei nicht missachten und vergessen, aber so furchtbar zimperlich waren die im Umgang mit ihren Leuten normalerweise nicht. Und das römische Bürgerrecht hatten ursprünglich nur die Bewohner der Stadt Roms. Später wurde das auf verschiedene Dinge ausgeweitet. Aber das war wirklich ein ausgesprochen hohes, wertvolles Recht. Wir begegnen dem später nochmal in der Apostelgeschichte, wo ein römischer Beamter sagt, ich habe mir dieses Recht für sehr, sehr viel Geld gekauft. Also das hat schon seinen Wert gehabt. Es hat den Inhaber dieses Rechts wirklich geschützt und hat ihm eine machtvolle Position gegeben. Und wir können deshalb wirklich davon ausgehen, dass den Liktoren das Herz in die Hosen gerutscht ist, als sie das mitbekommen haben. Hier, das sind römische Bürger, nicht einfach irgendwelche Juden. Und Paulus fährt fort. Und jetzt wollen die uns klammheimlich aus der Stadt hinausjagen. So nicht, Freunde, so nicht. Lasst die feinen Herren Stadtoberen nur selbst kommen und uns in allen Ehren aus dem Gefängnis hinausführen. Ich habe es frei formuliert, aber steht ziemlich genauso vom Inhalt her da. Nun gehen die Liktoren, ich mache mal das Bild dann wieder weg, den haben wir lange genug gesehen, zu ihren Chefs und teilen diese unerfreuliche Nachricht mit. Auch den Bürgermeistern dürfte nun ganz anders geworden sein. Es heißt ausdrücklich, sie fürchteten sich. Da war schon was angesagt. Das konnte jetzt ganz böse Folgen für sie haben. Also nichts wie hin und gut Wetter machen. Unverzüglich, dienstbeflissen, eilen sie zum Gefängnis hin, wohl bemerkt die beiden höchsten Beamten der Stadt. Und wir dürfen durchaus davon ausgehen, auch wenn das nicht ausdrücklich dasteht, als allererstes werden die sich entschuldigt haben. Die haben falsch gehandelt, es muss klargestellt werden. Und dann reden sie Paulus und Silas zu. Mit Befehlen ist jetzt nichts mehr. Jetzt sind sie aufs freundlichste Bitten angewiesen. Paulus und Silas zeigen sich nun durchaus entgegenkommend. Sie gehen grundsätzlich auf die Bitte ein, die Stadt zu verlassen. Sie lassen sich aber ausdrücklich Zeit. Es ist sehr wichtig, wenn wir die Bibel da lesen, auf die ganzen feinen Zwischentöne ganz genau hinzusehen. Paulus und Silas werden nicht grob, sie sind nicht widerborstig, aber sie lassen sich auch nicht drängen. Sie gehen zunächst zu ihrer Gastgeberin Lydia. Das gebietet zum einen der Anstand, ihr für die erwiesene Gastfreundschaft und Liebe zu danken, sich auch zu verabschieden von ihr, nicht einfach zu verschwinden. Der letzte Vers zeigt aber noch einen weiteren Grund. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Mit diesen Brüdern durften kaum die aus dem Haus des Kerkermeisters gemeint sein. Von denen kamen sie ja erst gerade. Vielleicht kamen die auch noch mit dazu, aber offensichtlich waren noch weitere Menschen in Philippi zum Glauben gekommen, von denen uns der Lukas nichts im Einzelnen berichtet hat, die nur hier auf einmal auftauchen und erwähnt werden. Zum Abschied wird also die Hausgemeinde, die schon entstanden ist, zusammengerufen. Paulus ermahnt und tröstet die junge Gemeinde und die neugeborenen Gotteskinder mit dem Wort Gottes. Sicher haben sie auch noch miteinander gebetet. Der Paulus wird sie vielleicht auch noch unter Handauflegung gesegnet haben, bevor er gegangen ist. Und dann machen sich die beiden in aller Ruhe auf den Weg. Von Eile ist ganz gezielt keine Spur. Paulus und Silas demonstrieren öffentlich sichtbar. Die Stadtoberen haben kein Recht, uns auszuweisen. Wenn wir gehen, dann tun wir das freiwillig. In Ruhe und Ordnung. Soweit dieser Bericht, der uns vielleicht ein bisschen ins Stutzen bringt. Denn Paulus lässt nicht einfach, wie man auf Schwäbisch sagt, z'Michele mit sich treiben, sondern er fordert sein Recht mit ganzem Nachdruck ein. Und das bringt uns vielleicht deshalb ins Stutzen, weil Jesus doch sagt, das haben wir in der Lesung gehört, widerstrebt nicht dem Bösen. Und besteht da jetzt nicht eine gewisse Spannung zu dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt und dem, wie Paulus sich hier und nicht nur hier verhält? Wenn wir das Verhalten des Paulus hier richtig verstehen wollen, dann müssen wir auch die Lesung aus Matthäus 5 dazu nehmen, damit wir unterscheiden, warum Jesus im einen Fall das sagt, Paulus im anderen Fall sich so verhält. Gucken wir mal kurz nach Matthäus 5. Jesus verweist hier zunächst auf das Gesetz der Vergeltung des Alten Testaments, zum Beispiel 2. Mose 21, 24. Mit dem steigt Jesus ein. Ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist der Grundsatz der Gerechtigkeit. Erklärt 5. Mose 19, 19, wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. In unseren Ohren klingt das hart, aber Gottes Gesetz schafft als erstes Gerechtigkeit. Und rein juristisch betrachtet gibt es eigentlich keine größere Gerechtigkeit, als dass Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Zweitens dämmt Gottes Gesetz Selbstjustiz und Blutrache ein. Wer Selbstjustiz übt, will nämlich gerne noch mehr leiden lassen, als er selbst gelitten hat. Die Rache spricht, so wie Lamech 1. Mose 4, Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 70-mal, 7-mal. Und das kennen wir aus der Geschichte und auch wahrscheinlich aus eigenem Erfahren, wenn die Rache Oberhand gewinnt, dann wird das Leid immer noch größer. Und dem setzt Gottes Gebot Grenzen. Und dann kommt aber Gottes Barmherzigkeit ins Spiel. Und Gottes Barmherzigkeit geht weiter als seine Gerechtigkeit. Psalm 103, Vers 10 sagt, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Wenn Gott gerecht wäre, oh weia, liebe Geschwister, dann ging es uns allen sehr dreckig. Aber weil Gott nicht nach unserer Missetat handelt, sondern nach seiner Barmherzigkeit und Sünden vergibt, deshalb dürfen wir fröhliche Kinder Gottes sein. Also, Gottes Barmherzigkeit vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Und diese Barmherzigkeit Gottes soll auch im Leben der Kinder Gottes sichtbar werden. Und deshalb sagt Jesus, ihr sollt dem Bösen nicht Widerstand leisten, sondern wenn dich einer auf deine rechte Backe ohrfeigt, dann halt ihm auch die andere hin. Wir könnten sagen, das Gesetz der Gerechtigkeit steht nun auf einmal gegen das Gesetz der Barmherzigkeit. Und dieses Gesetz der Barmherzigkeit beschreibt Paulus in Römer 12, 20 so, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so dränge ihn, den Feind wohlgemerkt. Denn wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Heiko Grimmer hat das sehr schön formuliert dazu, wir haben Münzen der Liebe, sagt er. Münzen der Liebe, das ist ein Zahlungsmittel, das den anderen beschämt. Und diese Liebe soll unser Verhalten als Kinder Gottes, als Bürger des Himmelreichs kennzeichnen. Wir verhalten uns nicht wie die Welt. Das Sprichwort sagt, Böses mit Bösem ist tierisch. Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Und göttlich sollen wir sein. Wir sind Bürger einer anderen Welt, wir haben einen anderen Geist und deshalb sollen wir auch ein anderes Verhalten an den Tag legen. Wo das in der Gemeinde Jesu nicht so ist und nicht so war, hat das der Gemeinde immer aufs Schwerste geschadet. Ich lese zurzeit gerade wieder in der Kirchengeschichte des Eusebius, der diese um 315 nach Christus geschrieben hat, also schon relativ früh. Was mir da auffiel, was mit unserem Thema zu tun hat, schon ganz früh, sogar schon in den Zeiten der Verfolgung der Gemeinde durch die Römer, gab es sehr viel Streit und Machtkämpfe unter den Bischöfen der alten Kirche. Und eigentlich staunt man, man halte sich das vor Augen, da werden die von außen bedrängt und verfolgt und bedroht. Und innen fahren sie sich auch noch gegenseitig an die Gurgel. Und als die Gemeinde Jesu erst anerkannte Staatskirche geworden war, um die Zeit des Eusebius, und nun um wirklich viel Geld und Macht und Einfluss ging, da wurde alles noch viel schlimmer. Das hat die Glaubwürdigkeit des Evangeliums schwer geschädigt und es hat den ganzen vorderen Orient und Nordafrika sturmreif gemacht für den Islam. Dass der Islam gut 300 Jahre später Kleinasien und Nordafrika relativ mühelos überrollen konnte, das hatte ganz wesentlich seinen Grund in diesen Streitereien. Die haben so übel gestritten in der alten Kirche miteinander, dass die Leute das einfach leid und satt hatten. Und so ist es, liebe Geschwister, leider oft bis zum heutigen Tag. Es ist furchtbar, da sitzt, ich habe es immer wieder auch beobachtet, zum Teil selber miterlebt, ein Grüpplein von 8 oder 10 oder 15 Christen beieinander. Und schon fängt der Streit an, wer der Vorsitzende und der Sprecher dieses Grüppleins sein darf. Und sei der Misthaufen noch so klein, es gibt Hahnenkämpfe unter den Brüdern, wer oben draufstehen und den Schnabel aufreißen darf. Es ist beschämend. So soll es in der Gemeinde Jesu nicht sein. Wir sollen nicht um unser Recht und nicht um unsere Ehre streiten. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und weil sich die Gläubigen, die Pietisten in der Vergangenheit versucht haben, genau daran zu halten, wurden sie auch zu Recht die Stillen im Lande genannt. Jetzt verhält sich Paulus aber ganz anders. Der Paulus ist ganz und gar nicht bereit, still und heimlich aus Philippi zu verschwinden. Er pocht auf einmal ganz energisch auf sein Recht. Warum tut der Paulus das? Der Unterschied liegt in einer einfachen Tatsache, die jetzt zu sehen wichtig ist. Wir Christen sind Bürger zweier Reiche. Zunächst und vor allem sind wir Bürger des Reiches Gottes. Und als solche sollen wir uns anders verhalten als diese Welt. Ganz anders. An unserem Verhalten als Kinder Gottes soll die Welt die Liebe Gottes sehen, seine Geduld, sein Erbarmen, sein Verständnis. Zugleich sind wir aber auch Bürger dieser Welt. Und in dieser Welt gilt, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Hier muss das Böse in seine Schranken gewiesen werden, damit es sich nicht ungehindert ausbreiten kann. Paulus sagt, die Obrigkeit hat das Schwert. Und ich hatte schon im Zusammenhang mit dem Gebot, du sollst nicht morden, darauf hingewiesen. Man kann deshalb weder die Todesstrafe noch den Wehrdienst wirklich mit einem Hinweis auf das Wort Gottes ablehnen. Weil der Staat das Recht und die Pflicht, nicht nur das Recht, auch die Pflicht hat, seine Bürger zu schützen. Notfalls mit Waffengewalt, notfalls auch durch den Vollzug der Todesstrafe. Ganz klarer biblischer Standpunkt, ganz klar die Aussage von Römer 13. Das heißt, auch der Christ muss als Bürger dieser Welt nicht zwangsläufig jedem Unrecht freien Lauf lassen. Ein staatliches Gemeinwesen lebt auch von der Zivilcourage seiner Bürger. Das haben wir, wo vieles aus Rand und Band gerät, auch mittlerweile in den Medien wieder als Thema. Wer dem Unrecht nicht wehrt, kann sich mitschuldig machen, wenn das Unrecht um sich greift. Und damit stehen Christen in einer Spannung. Als Bürger des Himmelreichs sollen sie Unrecht erdulden, als Bürger des irdischen Staats haben sie gegebenenfalls die Pflicht, dem Unrecht entgegenzutreten. Ganz allgemein kann hier als Leitfaden gelten, wo es nur um unsere persönlichen Interessen geht und keine Gefahr für die Allgemeinheit besteht, da sollten wir in der Regel das Unrecht eher erdulden. Wobei man auch das nicht zwingend in jedem Fall sagen kann, Das sehen wir etwa bei Paulus einige Kapitel später. Apostelgeschichte 22 wird berichtet, wie Paulus in Jerusalem gefangen genommen wird. Man hat ihn schon für die Auspeitschung festgebunden. Und da fragt Paulus den Hauptmann, ist das bei euch so üblich, dass man römische Bürger schlägt und das auch noch ohne Verurteilung? Hier geht es nur um den Paulus selber. Aber Paulus ist römischer Bürger und hat das und nimmt auch für sich in Anspruch, dieses Recht einzufordern, das ihm zusteht. Das heißt also, wir müssen sehr genau differenzieren, auch der Christ muss nicht auch als Christ notwendigerweise jedes Unrecht leiden. Allerdings ist für Kinder Gottes, sage ich da mal, das eher der Normalfall. Es muss schon besondere Gründe geben, wenn sie für sich sich anders verhalten. Ich will es mal am Beispiel eines häufigen Nachbarschaftsstreits zeigen. Das ist ja ein Drama heute, worüber sich alles Mögliche streitet. Das Sprichwort sagt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und wir kennen dieses leidige Thema, wo wegen allem, wegen einer zu hellen Glühbirne im Nachbarsgarten, einem Gartenzwerg in seinem Vorgarten, einem Knallerbsenstrauch am Zaun oder wegen was auch immer gestritten wird und Nachbarn sich das Leben zur Hölle machen. Als Christen sollten wir im Normalfall den unteren Weg gehen, wie unsere Väter gesagt haben. Das heißt den Weg der Demut, den Weg des Ertragens und des Nachgebens. Wir sollten so viel an uns liegt, sagt Römer 12, im Frieden leben mit jedermann und den Streit vermeiden. Nun kann sein, dass ein Nachbar nicht nur uns das Leben schwer macht. Da wohnen vielleicht auf der anderen Seite weitere Menschen, die er tyrannisiert, die zu alt und zu schwach sind, sich zu wehren, die darunter leiden und zerbrechen. Und dann mag durchaus der Zeitpunkt kommen, wo wir sagen, diesem Widerborstling muss einer das Handwerk legen. Dass wir gewissermaßen in einem Fall der Nothilfe anderen Nachbarn zur Seite stehen und aktiv werden. In Fällen, wo wir selber mit betroffen sind, ist es immer schwierig zu unterscheiden, wo kämpfe ich doch nur um mein eigenes Recht und wo geht es mir ehrlich um die Not des anderen. Es braucht Gebet und Weisheit vom Herrn, den Willen Gottes zu erkennen und das Rechte zu tun. Paulus hier hatte nun Gründe, die weit über seine Person hinausgehen. Wir wissen, dass Paulus durchaus nicht leidensscheu war. Wo es notwendig war, ging er auch dem Leiden entgegen. Aber hier geht es nicht nur um ihn, hier geht es um die neu entstandene Gemeinde. Und die soll nicht im Dunstkreis von Verbrechern und Staatsfeinden eingeordnet werden. Und deshalb pocht Paulus auf volle Rehabilitation, auf volle öffentliche Wiederherstellung seiner persönlichen Ehre als Staatsbürger und Bürger der Stadt. Beziehungsweise Staatsbürger, hier war er ja nicht Bürger, aber aufs öffentliche Ansehen in der Stadt. Das ist wichtig. Auch das Leben einer Gemeinde, so sehr es ganz und gar eine geistliche Sache ist, es hat doch eine öffentliche und eine politische Dimension. Das dürfen wir nicht übersehen und außer Acht lassen. Genauso wie wir als einzelne Christen immer zugleich Bürger eines Staates sind. Wir sind alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland, ob wir wollen oder nicht. Also hat unser Leben, ob wir wollen oder nicht, eine öffentliche und eine politische Ebene. Und so lebt auch eine christliche Gemeinde in dieser Welt und ist, was ihre äußere Erscheinungsform anbelangt, Teil dieser Welt. Ganz praktisch kann eine Gemeinde wie wir zum Beispiel, dadurch, dass wir zum Bund gehören, den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. Das ist ein politisch relativ hohes Recht, das man als Körperschaft so und als Gemeinde haben kann. Man kann den Status eines Vereins haben oder man kann politisch verfolgte Minderheit ohne irgendeinen Rechtsstatus sein. Auch das ist eine politische Dimension, wenn man sich dann nicht öffentlich treffen kann wie wir, sondern heimlich in irgendwelchen Kellern, Scheunen, Wäldern oder in den Bergen treffen muss, um das Evangelium zu hören. Das alles ist die öffentliche politische Ebene. Und auf einer solchen Ebene bewegt sich jede Gemeinde, entweder auf der einen oder auf der anderen. Es kann ihr die Arbeit leichter oder schwerer machen. Und Paulus weiß, diese Tatsache kann man nicht einfach beliebig missachten. Und er will es den Geschwistern in Philippi nicht unnötig schwer machen. Und deshalb ist ihm wichtig, durch die Wiederherstellung seiner öffentlichen Ehre auch der jungen und kleinen Gemeinde einen ehrbaren Platz im öffentlichen Leben von Philippi zu verschaffen. Nochmal, ich habe gesagt, es ist wichtig, auf die kleinen Zwischentöne zu hören und zu achten. Paulus bleibt beim Beharren auf seinem Recht, aber sehr zurückhaltend. Er fordert nur, und es ist wichtig, nur die Wiederherstellung seiner Ehre. Angesichts der Schwere des Vorfalls hätte er sofort und mühelos eine Dienstbeschwerde gegen die beiden Stadtoberen einleiten können und die hätten wohl ziemlich empfindliche Strafen bekommen können. Aber Paulus will nicht Rache. Er will Schaden von der kleinen Hausgemeinde abwenden. Also da sehen wir ganz genau, was Paulus tut und was er nicht tut, obwohl er dazu auch das Recht gehabt hätte. In der Summe halten wir fest, Christen dürfen auch heute ihre Rechte in Anspruch nehmen. Es ist nicht grundsätzlich unchristlich und ungeistlich, für sein Recht einzutreten und es notfalls auch auf dem Weg einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu erstreiten. Paulus tut das später auch, beispielsweise noch eine andere Situation, wenn er sich auf den Kaiser beruft. Fordert Paulus wieder sein Recht als römischer Bürger, erstreitet den Punkt, dass er als römischer Bürger eine ordentliche Gerichtsverhandlung vor dem Kaiser selber bekommen darf. Christen können das, sie müssen aber nicht. Das ist ganz wichtig. Sie haben die innere Freiheit und die Vollmacht, auf ihre Rechte zu verzichten. Denn sie haben die Gewissheit, der Herr wird für uns streiten. Und das ist eine viel machtvollere Position. Wenn Christen auf ihr Recht verzichten, dann tun sie es, wenn sie es recht tun, nicht aus Resignation und nicht aus Schwäche, sondern aus geistlicher Vollmacht, weil sie wissen, der Herr wird für uns streiten und wir haben die Verheißung, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, Jesaja 30, Vers 15. Christen wissen, sie haben noch eine viel größere Macht im Rücken als die Kraft einiger Gesetzesparagraphen. Ihre Stärke ist der Herr. Und ihm vertrauen wir und durch seine Hilfe werden wir stark sein. Amen.